Einen wunderschönen guten Morgen. Wir begrüßen euch, dass die Conny und der Peter, der Pastor Peter, die heute Morgen hier zusammensitzen und euch die Audiobotschaft bringen. Und zu Anfang möchte ich euch ermuntern und ermutigen mit einem Ausspruch: Gott ist gut.
Alle Zeit. Alle Zeit.
Ist Gott gut. Amen.
Amen.
Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Herr, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort ist Weg und Wahrheit und führt zum Leben. Das ist nicht nur ein Buch voller Geschichten, sondern es ist ein Buch, das uns Weisung gibt und dass du uns damit auch lehrst, weiterzukommen, dass jeder da, wo er ist, ein Stück mitnehmen kann und von dieser Lehre auf dem Weg, den er gehen soll, vorankommt. Herr, wir preisen und wir loben dich dafür. Herr, und wir danken dir dafür, dass du den Weg ohne Wenn und Aber gegangen bist ans Kreuz von Golgatha, um unsretwillen. Und du hast nur uns dabei gesehen und musstest diesen Weg, dieses Ziel erreichen. Das Ziel, das am Ende des Weges ist, um unsretwillen. Damit wir Leben haben, musstest du auf Golgatha sterben, Herr. Aber du bist ja auch nicht am Kreuz geblieben, du bist auferstanden. Wir befinden uns zwischen Ostern und Pfingsten und wir freuen uns auf Pfingsten, wo dann die Botschaft dahingehend kommt, dass du uns den Heiligen Geist schickst, und den haben wir heute. Und das musste auch damals geschehen, Herr. Danke für dein Wort nochmal. Halleluja. Amen.
Amen.
Wir haben einen Zweiteiler. Wir sind am letzten Sonntag haben wir angefangen mit der blutflüssigen Frau, und Jesus ist auf dem Weg zu der Tochter von Jairus, dem Synagogenvorsteher. Und zwischendurch ist so noch ein kleines Anhängsel, was Jesus auch noch mitnimmt, denkt man. Aber das ist schon von großer Bedeutung, indem er die blutflüssige Frau heilt. Und darüber haben wir letzten Sonntag ja gesprochen. Jesus ist eigentlich der Typ von Multitasking. Denn wenn man vorher, das Markus-Evangelium, ich hatte letzten Sonntag ja schon gesagt, dass Matthäus, Markus und Lukas darüber schreiben. Johannes erwähnt es nicht. Und über diese Begebenheit habe ich das Markus-Evangelium zugrunde gelegt. Und wir haben in Markus 5 diese Begebenheit ausführlich geschildert. Aber vorher wissen wir auch schon, dass Jesus etliche andere Wunder getan hat. Und er hat gelehrt, und jetzt ist er auf dem Weg zum Jairus in das Haus, weil die Tochter krank ist. Und da passieren eben diese Dinge, und er wird von der blutflüssigen Frau aufgehalten. Und jetzt kommt etwas, was nach der Heilung der blutflüssigen Frau plötzlich als mitten hinein kommt es. Aber lesen wir mal den Text. Conny wird uns den Text vorlesen, dann habt ihr erstmal die Basis dafür. Es ist der Markus 5, ab Vers 35.
Während er noch redete, kommen einige von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Lehrer? Jesus aber hörte mit, was da gesagt wurde, und sagt zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mitkommen, außer Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kommen zum Haus des Synagogenvorstehers, und er sieht Getümmel und Weinende und laut Heulende, und er geht hinein und sagt zu ihnen: Warum lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Aber sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nimmt mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und sagt zu ihr: Talita kum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sofort stand das Mädchen auf und ging umher, es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich über die Maßen. Und er befahl ihnen nachdrücklich, dass es niemand erfahren sollte, und sagte, man solle ihr zu essen geben.
Ja, das ist die Geschichte. Wir haben diese Geschichte, die wir jetzt betrachten, als Lehre ja auch. Wir können dadurch viele Dinge ableiten, indem wir uns auf die Geschichte einerseits jetzt heute konzentrieren, aber andererseits auch die Begebenheiten daneben mit ins Licht nehmen und daraus sehen, was Jesus tatsächlich im Hintergrund auch bezwecken wollte mit dieser ganzen Sache. Denn er wusste ja schon vorher, worum es geht. Ist doch ganz klar. Und er spricht jetzt zu der blutflüssigen Frau, sei gesund von deiner Plage. Und dann heißt es, mitten in diese Schlussworte hinein, während er noch redete, folgt eine dramatische Zuspitzung. Und ihr müsst euch mal den Vater von diesem Mädchen jetzt vorstellen. Das ist der Jairus, der Synagogenvorsteher. Da kommen aus seinem Hause die Leute und die sagen zu ihm, Jesus, du brauchst dich nicht mehr zu bemühen, das Kind ist tot. Boah, das muss den Vater doch umgehauen haben. Der ist bei Jesus, um ihn zu holen. Und dann kommen seine eigenen Leute und sagen, hey, komm, lass es, du brauchst den gar nicht mehr. Jesus, wir brauchen dich nicht mehr. Das Kind ist tot. Das waren Augenzeugen, die dort geredet haben. Deine Tochter ist gestorben. Und sie wollen Jesus nicht mehr bemühen. Und das ist genau der Punkt. Jesus lässt sich gerne bemühen. Er ist auf dem Weg dorthin und er lässt sich auch nicht davon abbringen durch diese Aussagen. Und das ist etwas, was gerade in dieser sehr hoffnungslosen Botschaft bringt er Hoffnung und er gibt auch Kraft und er gibt dem Jairus neue Kraft, indem er etwas zu ihm sagt, nämlich das. Jesus aber hörte mit, was da gesagt wurde und sagte zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Wir müssen erstmal dies hörte mit. Das ist etwas, wenn man den Urtext nimmt, dann ist es, hab zwar gehört, was nicht für einen bestimmt ist. Das ist so nebenbei gesagt. Und wir lassen uns manchmal von solchen Nebenbei-Äußerungen sehr beeinflussen. Und Jesus, kann man sagen, er überhörte das fast. Er ließ sich davon nicht beeindrucken, er sagte nur zu dem Jairus, fürchte dich nicht. Und das ist eigentlich ein Trost, den wir auch als Seelsorger bringen. Und glaube nur, dieser Glaube, denn diesen Glauben jetzt aufzugeben in diesem Punkt, wäre doch ein völlig falscher Zeitpunkt, Conny, gell? Jetzt ist doch der Glaube gefragt. Jetzt hilft doch nur noch Glaube.
Ja.
Es ist doch so. Ne? Und jetzt kommt von Jesus eine herrliche Verheißung. Er sagt, glaube. Und der menschliche Eigensinn, der immer etwas der Tatsachen einmal nicht zur Kenntnis nehmen will oder andere Dinge eben Gott vorträgt und sagt, ja, warum hast du denn da vorher nichts gemacht? Gott wird sozusagen gezwungen, Dinge zu tun, die er vorher einfach nicht tun wollte, weil er natürlich einen anderen Plan hat. Und den hat er Jesus mitgeteilt. Und hier habe ich einen Ausspruch, der mir sehr gut gefällt, von Alan Cole. Da heißt es, wenn menschliche Unmöglichkeiten auftreten, dann ist es für Gott die Gelegenheit, zu wirken. Und darüber müssen wir mal nachdenken. Gerade wenn wir sagen, unmöglich, geht gar nicht mehr, dann müssen wir es Gott hintragen und hinlegen und vor seinen Thron kommen und sagen, Herr, jetzt hilft bei uns gar nichts mehr. Wir können mit Mensch nach menschlichem Ermessen nichts mehr machen. Jetzt musst du tätig werden. Bitte hilf uns. Und das ist etwas, wo wir Jesus immer ins Boot holen sollten. Die Jünger, die dabei sind, sind Petrus, Jakobus und Johannes, also der enge Kreis von Jesus. Und die Mädchen, die Eltern des Mädchens, die ließ Jesus auch mitkommen. Er trifft eine ganz strenge Auswahl und er will eben Zeugen dafür haben, für diese Sache, die jetzt für die Heilung oder für die Heilung, einmal die schon geschehen ist und einmal für die Totenerweckung, die jetzt geschieht, da will er eben Zeugen haben, die das später auch festschreiben können, wie die Evangelisten es ja getan haben, aber auch in Wahrheit bezeugen können, was passiert ist. Das Zeugenrecht im Alten Testament sagt ja, dass drei Zeugen vorhanden sein müssen. Und Jesus will diesen engen Kreis haben. Er erweitert den Kreis auf 5, weil er ja die Eltern mitnimmt. Er braucht also keine Massenhysterie oder keine Schauwunder. Er lädt also nicht die Bildzeitung ein, dass sie mit dabei ist und sagt, morgen haben wir die Schlagzeile, bong. Sondern er hat 5 Leute dabei, den engen Führungskreis der Jünger und auch die Eltern. Jetzt schauen wir, was passiert. Sie gehen also in das Haus des Synagogenvorstehers und da ist, so wie im Orient damals üblich, das Wehklagen da, das typische Wehklagen in damaligen Trauerhäusern. Da ist Getümmel, Weinen, lautes Heulen, Kreischen und da sind Angehörige und Nachbarn dabei, die sich alle versammelt haben. Und in diesen Raum kommt jetzt Jesus mit seinen Jüngern und mit den Eltern hinein. Und dann geschieht etwas, was die Leute vor den Kopf stößt, sage ich mal. Jesus geht hinein und sagt zu den Leuten, er fängt an wieder mit Trostworten. Warum lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Wow. Und da passiert etwas, was natürlich die Anwesenden hysterisch macht, sage ich mal. Gell? Sie lachen ihn aus und sie sind einfach darüber entsetzt, sage ich mal, oder blind, dass Jesus tatsächlich das meint und eben hier das Kind schlafend sieht. Die Sichtweise Gottes ist wichtig, wonach der Tod auch dem Befehl Gottes gehorchen muss. Es ist so, wenn Menschen etwas sagen, dann kann es zu Missverständnissen kommen und dann muss es nicht passieren. Aber wenn wir Jesus etwas sagen hören, wissen wir, dass er als Gottes Sohn tatsächlich diesen Befehl, sage ich mal, gegeben hat. Und für uns ist es doch so, wenn wir in diesen Situationen Jesus ins Boot holen, dann hat Jesus doch auch für uns gesprochen und wir können da für uns auch Situationen wirksam werden lassen, die eigentlich nach menschlichem Verstand unmöglich sind. Conny?
Ja.
So ist es doch. Und Jesus stößt hier mit seiner Aussage auf Missverständnis und totale Ablehnung. Sie lachten ihn aus. Es ist nicht gestorben, sondern schläft. Aber sie verlachten ihn, heißt es im Text. Und diese beiden Formulierungen stehen unmittelbar zusammen, nicht auseinander, sondern in einem Satz. Und der unveränderliche Angelpunkt, der jetzt für das nächste Geschehen ganz wichtig ist. Sie hätten nämlich annehmen können, dass Jesus vielleicht festgestellt hat, dass das Kind nur scheintot ist. Und da kommt, im Markus-Evangelium steht es am Anfang, aber bei Lukas steht es im Kapitel 8, Vers 53. Conny, lies uns doch mal vor, was da steht.
Da verlachten sie ihn, weil sie ja wussten, dass sie gestorben war.
Aha, also die Anwesenden wussten, dass das Kind tot war. Sie wussten, dass es tatsächlich tot war, nicht nur scheintot oder irgendwie noch nur schlafend, wie man es hätte auch annehmen können, im Fieber oder wie auch immer. Nein, das Kind war tot. Und jetzt diese Worte, die Jesus dann spricht, die stießen auf totale Ablehnung und empörten sich sogar, dass Jesus jetzt davon spricht, dass das Kind also nur schlafen würde. Jesus drückt damit aber auch zwei Sachen aus. Einmal, dass er dieses Schlafen auch auf die Auferweckung, die jetzt kommt, hindeutet, aber auch auf die endgültige Auferstehung von uns in die Ewigkeit hinein. Das sind zwei Dinge, die wir hier auch mit ansehen müssen. Aber bleiben wir erstmal noch bei der Situation, Jesus wurde ausgelacht. Wir haben, wenn wir jetzt die Menschen verstehen, dann haben wir doch, wenn wir den 2. Korinther 5, Vers 7 lesen, Conny liest uns gerade einen ganz kurzen Text vor.
Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.
Ja, sagen wir, aber diese Menschen haben im Schauen gewandelt. Sie haben gesehen, das Kind ist tot und Jesus redet von was ganz anderem und das haben sie nicht verstanden. Und ich höre fast dieses schrille Auslachen. Das ist etwas, was du hast auch über Verlachen etwas gesagt, aber dieses schrille, was wie so eine Art Kichern, wie was bildet der sich ein, dass der einfach nur sagt, das Kind schläft?
Da haben sie Jesus gemeint damit, mit diesem hämischen Lachen.
Ja.
So, ist der doof oder was? Jetzt mal mit meinen Worten gesagt. Aber ja, es ausgelacht sein, das betrifft Jesus. Aber wenn man jetzt mal das Lachen betrachtet, wir lachen auch manchmal. Und das kann verschiedene Gründe haben. Wenn wir jetzt die Eltern haben ja nicht gelacht, aber wenn wir jetzt mal die Angehörigen anschauen, dann ist es ein Lachen der Verzweiflung.
Ja.
Und bei der Totenklage, die Totenklage angefangen haben zu der Zeit, das ist Ausdruck Verachtung.
Ja.
Oder es ist ein Ausdruck des Unglaubens. Oder einfach vom Verstand her.
Ja.
Sie haben vom Verstand nur gesehen, das Kind ist tot und aus dem Grund gelacht.
Ja, das war ja auch der Vers von 2. Korinther 5, Vers 7. Nicht? Sie haben im Schauen gelebt und haben gesagt, das ist alles andere geht nicht.
Aber wir lesen nicht, dass die Eltern und die Jünger gelacht haben. Sie haben nicht zu den Lachenden gehört. Aber das Gemeinsame an der Aussage ist, dass das Mädchen tatsächlich gestorben war, das wussten sie.
Ja. Ich möchte zum Lachen noch was sagen. Bei uns im Dienst, bei der Rosenheimer Leibspeise, habe ich vor Jahren von Gott gehört, dass wir ein Auto bekommen. Und er hat uns gesagt, wir bekommen einen Transporter und den werden wir auch dann für unsere Einsätze benutzen können. Und ich habe das vorsichtig publiziert. Ich habe es nicht in die Zeitung gesetzt, sondern ich habe es einigen Leuten mitgeteilt. Wir kommen gleich noch zu den Zeugenaussagen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie hämisch ich immer wieder ausgelacht worden bin. Wann kommt denn nun dein Auto? Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin mit einem kleinen schwarzen Polo gefahren. Das hatte ein großes Sonnendach und manchmal waren die Kisten oben so weit ausgeladen. Ich hatte nur noch den Fahrersitz aufgeladen, dass die oben aus dem Dach rausguckten. Wenn ihr auf unsere Homepage schaut, da seht ihr das Foto von diesem Auto. Mit dem bin ich immer rumgefahren und habe gesagt, ich krieg bald einen Transporter. Könnt ihr euch vorstellen, wie hämisch ich ausgelacht worden bin. Dein Auto ist aber immer noch nicht zu sehen. Wann kommt denn das noch nicht? Das wird ja doch bei dir nichts. Ich kenne diesen Unterton. Und wisst ihr, was nämlich dabei der ganz wichtige Punkt ist, im Glauben auszuhalten.
Bleiben.
Sich nicht überreden zu lassen von diesen, wie soll ich sie nennen, Zweiflern. Das sind ja nicht nur Zweifler, die sind ja einfach auf der falschen... Das ist nicht nur Zweifel ist ja immer nur, wenn ich schon halb und halb bin. Aber hier sind Ungläubige, die einfach sagen, wie soll denn das passieren? Wie willst du denn ein Auto kriegen? Ja, nach 3 Jahren stand es da. Und dann haben die Leute nur den Mund aufgemacht und gesagt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das klappt bei dir. Und das sind eben auch die Dinge, wo wir durchhalten müssen, und uns nicht vom Glauben abbringen lassen dürfen. Und deshalb ist diese Geschichte für heute für uns so wichtig, dass wir durchhalten, selbst in Momenten, wo die Situation hoffnungslos ist. Bei Gott gibt es immer eine Hoffnung. Amen.
Amen.
Und jetzt gucken wir mal, was weitergeht. Jesus macht ganz einfach klare Sache. Und er spricht in seiner unnachahmlichen Autorität, ihr haut jetzt alle ab hier, bis auf die 5. Die Jünger, die 3 Jünger und die Eltern bleiben dabei. Alle anderen schmeißt er ganz einfach raus. Klarer Text, wenn man das Wort liest. Was steht da im Wort?
Was ich verlacht nicht. Er aber trieb sie alle hinaus.
Er trieb sie hinaus, ja. Er trieb sie hinaus. Er hat sie regelrecht rausgeschmissen. Und er brauchte eben nur diese 5 Leute, die um ihn herum waren. Und das ist manchmal auch wichtig. Wir sollen auch nicht die Dinge zu breit treten, wenn etwas in Absicht genommen wird. Wir sollen wirklich auch unseren engen Kreis haben, wenn es darum geht, weil auch Leute durch Zweifel etwas kaputt machen können. Und dann geben sie dem Teufel nämlich die Gelegenheit einzugreifen und am Ende wirst du dann doch schwach und dann wird dieser Punkt nicht zum Zuge kommen, weil du eigentlich vorher innerlich schon aufgegeben hast. Und wir sagen immer bei Heilungsgottesdiensten, bei Heilung, wir haben letzten Sonntag euch die Hände aufgelegt und wenn du dann sagst, ich bin geheilt in Jesu Namen und nächsten Morgen schaust du in den Spiegel und du sagst, dann hat ja doch wieder nicht geklappt. Es ist die falsche Aussage. Du musst, wenn du im, dann auch unter die Leute gehst und ihnen sagst, Jesus hat mich geheilt, dann sagen die, du hinkst ja immer noch oder die, eben diese Aussagen kommen immer. Aber wir wissen, dass Gott tätig geworden ist und uns auch von der Plage, sage ich mal, wie bei dieser blutflüssigen Frau, er heilte sie von ihrer Plage. Wir werden manchmal geplagt mit Dingen in unserem Körper und die kann Jesus beseitigen. Halleluja.
Amen.
Markus ist hier in seinem Evangelium erstaunlich knapp und ich weiß nicht, Conny, hast du den Lukas da, dass wir den dagegen halten können? Denn er sagt ganz einfach, und er ergriff die Hand des Kindes und sagte zu ihr, Talitha cum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Hast du dabei?
Nein, das ist
bei Lukas
genauso
ist,
kurz.
Ist das auch genauso kurz. Die Handergreifung, das ist das einzige Mal in den ganzen Evangelien, dass es heißt, Jesus reicht ihr die Hand und er gibt den Befehl, der entscheidend ist. Und Talitha heißt Mädchen und Cum heißt steh auf. Also ganz einfach, klarer Text, wir wissen nicht, wie das Mädchen heißt und wir wissen nur, dass die Befehlsworte sofort gegriffen haben und das Mädchen stand auf. Und wenn Markus schreibt, Mädchen, ich sage dir, steh auf, der nennt es mit Klartext, dann ist diese Auferstehung eigentlich eine doppelte. Einmal, dass das Mädchen von seinem Lager aufsteht, aber auch auferstanden von den Toten. Das heißt, beides ist gemeint, auch in die Ewigkeit hineinbezogen, dass wir ja auch in die Auferstehung hineinkommen, wenn wir Jesus angenommen haben. Aber da komme ich später noch dazu. Lass uns nochmal überlegen, wie bei der blutflüssigen Frau und auch jetzt hier. Jesus hat keine Scheu, diese Totenbahre anzufassen oder selbst diese Tote anzufassen. Er gibt ihr ja die Hand. Das war eigentlich etwas Unreines und auch bei der blutflüssigen Frau war es ja nicht gestattet, dass sie unter die Menschen kam. Jesus hat also persönlich die göttliche Kraft, selbst auch diese Unreinheiten nicht an sich rankommen zu lassen und wegzuwischen, was bei Menschen eben möglich wäre. Und wenn wir da an unsere augenblickliche Pandemie denken, ist es doch ganz wichtig, dass wir Jesus dabei haben, denn dann wird auch da diese Unreinheit und die Gefahr davor, mit Menschen in Kontakt zu kommen, beseitigt. Mit allen Schutzmöglichkeiten.
Ja.
Hygiene und Sicherheitskonzept. Das ist natürlich klar. Wir können nicht leichtsinnig sein und einfach jetzt alles über Bord schmeißen und sagen, hahaha, Jesus ist ja dabei, ich kann alles. Nein, das Gehirn sollen wir schon einschalten und die Vernunft walten lassen. Und wenn wir das tun, dann sagt Jesus, ich bin bei euch. Ja? Wir haben es geschafft bis heute.
Darf ich dazu noch was sagen?
Ja, bitte.
Man muss ja auch bedenken, dass Tote fortexistieren. Mhm. Sie bleiben also für den Herrn, für Gott ansprechbar. Und Jesus ruft jetzt ihr zu, steh auf. Also Jesus kann in dem Stadium, wo die Tote ist, sie erreichen. Und da gibt es das Wort in Jesaja 59,1, wo es heißt, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, ja, dass er nicht helfen könnte.
Amen.
Und das ist die Wiederkehr des Lebens, da kehrte der Geist zurück. Das ist im irdischen Sinn. Der Geist ist ja nicht tot.
Ja.
Es ist ja nur der Körper, der nicht mehr da ist.
Ja.
Ja.
Und das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Das ist in einer einzigen Stunde der zweite Beweis von einer unerhörten Wunderkraft Gottes. Unerhört würde ich eigentlich gar nicht sagen, von einer fantastischen Wunderkraft Jesu. Und zwar beides passierte sofort und ganz. Die Frau wurde befreit und das Mädchen stand auf und ging umher. Also ganz klare Aussage sofort. Ich hatte schon beim letzten Mal gesagt, dass wir auch in Markus 16 die Bibelstelle haben. Jesus legte ihnen die Hand auf und es wurde besser mit ihnen. Und das gibt er uns ja auch als Hinweis für unseren Dienst, dass wir Menschen in seinem Namen die Hände auflegen sollen. Und dann die göttliche Kraft Verbesserung und Besserung bringt. Und darüber darf man auch jetzt nicht verzweifeln. Manchmal ist es ein Prozess, den gerade Gott uns geben will, damit unser Glaube wachsen kann. Und dass wir in der Zeit nicht verzweifeln, sondern dass wir am Glauben festhalten, im Glauben weiterleben und nicht, wie wir vorhin schon gehört haben, im Schauen, dass wir sagen, ist ja immer noch nicht besser oder wie die Leute dann auch kommen. Und da muss man sich dann manchmal auch abschotten und muss sagen, hey, ich glaube das. Und dann hört ihr vielleicht wieder dieses hämische Lachen. Mhm. Und das ist das, was ich aus dieser Geschichte immer jedem doch dringend raten muss. Seid vorsichtig und wartet, bis der Prozess abgeschlossen ist. Und wenn er dann abgeschlossen ist und du wirklich geheilt bist oder wenn wirklich Dinge in deinem Leben passieren, für die du gebetet hast, dann hast du ja das Zeugnis. Und das ist das, da kommen wir jetzt dazu. Dieses Zeugnis, das ist doch etwas, das Jesus gerne haben will. Und da ist diese Aussage, die wir dort lesen, die ist eigentlich, wenn man zuerst hinschaut, sehr merkwürdig. Er gibt nämlich zwei Anordnungen. Die erste besteht nachdrücklich in dem Befehl zu schweigen, damit es niemand erfahren soll. Ja, was nun? Die Totenerweckung, die wird doch wohl gar nicht geheim bleiben. Überleg mal, da waren ja Leute dabei, die haben das hinten gesehen. Erst sagen sie, das Kind ist tot und hinterher kommt es ihnen aus der Haustür entgegen. Das ist doch klar, dass das nicht geheim bleiben kann. Aber die Jünger sollten die Vorgänge auch ihrerseits nicht verlauten lassen. Sie sollten das Geheimnis so stehen lassen, wie es war. Jesus wollte, dass die Menschen, die ihn brauchen, selbst zu ihm kommen und nicht, dass dieser ganze Vorgang so zum Selbstläufer wird, sondern sie sollen immer wieder fokussiert auf Jesus zugehen und ihn fragen, was eigentlich da Sache gewesen ist und ihn bitten, auch für sie etwas zu tun. Dieses Persönliche an Jesus sich wenden. Und wenn ich vorhin sagte, Bildzeitung, das wollte er nämlich nicht, keine sensationelle Propaganda. Und dann haben wir noch einen zweiten Punkt, der Sinn seines Weges auf Erden. Er musste ja das Kreuz erreichen. Und wenn er zusätzlich diese Zeugnisse an die Öffentlichkeit bringen wollte, dann hätte ja die Pharisäer und die Römer all das Ganze schon vorher in Gang gesetzt und hätte Golgatha nicht mehr erreicht. Und Golgatha musste erreichen, denn das war der Plan des Vaters, um eben ja, die Welt zu retten. Uns. Er hat auf dich geschaut, als er ans Kreuz ging. Auf dich, obwohl du damals noch gar nicht gelebt hast. Er wusste, er geht für dich, für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört, ist er ans Kreuz gegangen. Stellt euch das mal vor. Und dieses Ziel musste er erreichen. Und dadurch hat er eben auch gesagt, erzählt es nicht so schnell weiter. Er wusste natürlich, dass das an die Öffentlichkeit kommen würde. Und dann müssen wir vielleicht auch sehen, um das Ganze wieder runterzufahren, sagt er, gib dem Kind zu essen. Es soll essen. Da ist wieder der Alltag da. Er schraubt das Ganze in die Realität und in das Leben zurück, was dann war. Und damit hat er auch diesen Druck rausgenommen, sage ich mal. Und könnt ihr euch vorstellen, wie die Menschen, wie heißt es im Wort, sie entsetzten sich über die Maßnahme. Denen ist der Mund offen stehen geblieben. Und wenn man sich entsetzt, dann steht man da und sagt, das Schlimmste, was man sagen kann in solchen Situationen, ich kann es nicht glauben, das wäre falsch. Man kann es glauben, weil man es gesehen hat. Und das ist das, was wir auch durch dieses Zeugnis haben wollen, dass wir heute auch genau wissen, das kann auch passieren. Und wenn es dann passiert ist, dann sollen wir es weitertragen. Zum Schluss habe ich vier Punkte, die uns ganz klar zeigen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist und dass von ihm göttliche Kraft ausgegangen ist. Das ist einmal, dass dieses Wunder, was er hier vollbringt, doch ganz klar ist, dass hier der Messias unterwegs ist. Und der Arzt, der hier gerufen wird, das ist der Arzt für Leib und Seele. Das ist der Arzt, wie wir ihn im 2. Mose 15, Vers 26 haben. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das zeigt, dass Gott am Wirken ist durch seinen Sohn. Und damit sagt Jesus auch, hallo, ich bin Gottes Sohn. Und es zeigt auch, dass er stärker ist als der Tod. Und das ist auch der Hinweis auf die göttliche Kraft. Und das vierte ist, dass die Auferstehung aller Menschen kommen wird. Und da müssen wir mal überlegen, wir werden alle auferstehen, alle. Aber wir werden dann sortiert. Und wenn du Jesus nicht angenommen hast, sagt Jesus zu dir, ich kenne dich nicht. Und das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Wir müssen Jesus annehmen, damit wir dann mit ihnen in seine Ewigkeit kommen. Und das ist auch hier ganz klar gesagt, dass Jesus diese Auferstehungskraft uns gibt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Da ist der Spruch in Johannes 3,16, der Vers, der uns das bestätigt. Die ewiges Leben haben, das heißt, wenn ich Jesus annehme, weiß ich schon, dass ich ewiges Leben haben werde. Amen. Halleluja. Amen. Ja. Nächsten Sonntag ist der erste Sonntag im Mai. Wir werden Abendmahl dann wieder mit euch feiern. Und heute möchte ich jetzt, dass wir zusammen das Vaterunser sprechen und dann werde ich euch segnen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte vorher euch einfach nochmal die Hände auflegen. Legt mal eine Hand auf euer Herz und lasst einfach mal den Heiligen Geist wirken. Lasst mal die Kraft Gottes in euren Körper strömen, dass er euch Offenbarung gibt für euer Leben, Offenbarung für eure Umstände, Wegweisung für das, Gebet für das euch jetzt gerade beschäftigt, was ihr dringend braucht. Holt Jesus ins Boot. Ich bitte euch, denkt an Jesus. Er ist der Weg zum Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du möchtest, dass wir mit dir die Ewigkeit verleben. Und das ist etwas, das uns hier auf Erden auch schon gut gehen lässt. Wir sollen es uns gut gehen lassen. Das ist der Wunsch vom Herrn, dass wir hier auf Erden, wenn auch manchmal nur eine kurze Zeit, leiden müssen. Und deshalb wird all das, was euch jetzt bedrückt, eure Plage, wird jetzt von Jesus weggenommen werden. Halleluja. Amen.
Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.
Amen.
Eine wunderbare, gesegnete Woche wünschen wir euch, Conny und Peter Kaiser, Pastor Peter. Halleluja. Amen.
Amen.